Wer in unserer geheimen Facebook-Gruppe ist, hat die Ankündigung der Predigt gesehen. Wir haben die gepostet. Ja, ja. Oh, na dann. Hat ja gesehen, was das Thema ist. Nämlich falsche Demut und Selbstverleugnung als Grund für den Verlust der Freude oder der Berufung. Oder die uns das Leben mies machen als Christen. Dieses Thema ist, ich glaube, ein ziemlich großes Thema und doch sehr unscheinbar und oft überhaupt nicht als solches erkannt in der Christenheit. Und es betrifft ganz viele persönliche, also Schicksale, Menschen, die mit solchen Dingen vielleicht zu kämpfen haben und es gar nicht wissen oder es wissen und trotzdem nicht frei werden von einer gewissen falschen Demut und Selbstverleugnung. Ich werde auch gleich erklären, was ich darunter verstehe. Und ich werde viel aus meinem eigenen Leben erzählen, weil das auch meine Geschichte ist. Viele meiner Erfahrungen mitteilen. Es wird also relativ persönlich. Und ich hoffe, der eine oder andere findet sich in dem auch wieder. Ne? Und wir werden uns dann anschauen, wie sieht das Ganze aus Gottes Perspektive aus? Weil das ist der Schlüssel zu allem. Das ist der Schlüssel zu unserem Christenleben. Nicht, wo stehe ich in allererster Linie in all dem, sondern wie sieht Gott das? Und wo finde ich Gott in all dem, was ich durchmache als Christ, nicht wahr? Also zuerst einmal, falsche Demut und Selbstverleugnung. Das sind ja zwei Begriffe, die als Christ bei Christen sehr hochgeschrieben werden oder sehr wichtig sind. Demut und Selbstverleugnung. Wir wissen alle, Jesus sagt, lernt von mir, ich bin demütig und sanftmütig. Seid so wie ich. Ja, demütigt euch. Wer sich demütigt, wird erhöht werden. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wir kennen diese Verse. Und Demut ist eine sehr, auch in unserer Gesellschaft, eine sehr, ich sag mal, vielleicht alte, heutzutage weniger beliebte Eigenschaft. Und trotzdem wird, wenn jemand wirklich demütig ist, das immer noch als wertvoll und gut beschrieben. Ne? Sich nicht selbst rühmt oder irgendwie hochnäsig ist, sondern das Gegenteil. Es wird ja allgemein, ist es sehr akzeptiert, demütig zu sein. Und Selbstverleugnung als Christ, das gehört einfach dazu. Wer ein guter Christ sein will, der muss sich auch selbst verleugnen. Und das ist einmal so das allgemeine Verständnis darüber. Es gibt aber auch, und das habe ich eben selbst viel erlebt, eine falsche Demut, eine falsche Selbstverleugnung. Wenn wir sagen, jemand hat eine falsche Demut, dann meinen wir ganz häufig, der sagt zwar, dass er ganz bescheiden ist und tut so, aber in Wirklichkeit will er hervorgehoben werden. Ja, in Wirklichkeit will er, dass man ihn bittet. Ach komm doch, du kannst das doch und so weiter. Ach nein, ich kann das nicht, nein. Aber in Wirklichkeit denkt er ganz anders von sich und hat dann diese falsche Demut. Ja, dieses falsche sich irgendwie genieren und ganz, wie sagt man, ein anderes Wort gibt's dafür noch, sich sein Licht unter den Scheffel stellen und sagen, nein, aber in Wirklichkeit will man gebeten werden. Ne? Das versteht man so, glaube ich, im Volksmund unter falscher Demut. Wenn wir aber Christen sind, ist dieser Begriff oder dieses ganze Thema, finde ich, noch um einiges tiefer. Und es gibt ganz viele Christen, die haben ein aufrichtiges Herz und wollen eigentlich nichts mehr als ein gottesfürchtiges Leben führen. Die wollen Gott gehorsam sein. Die wollen eigentlich das Richtige tun und merken aber gar nicht, dass sie in dieser Hinsicht in großer Gefangenschaft sind. Und überhaupt nicht frei sind. Ja, wir wollen, also viele Christen, deswegen glaube ich, ist das nicht nur mein Thema, sondern ich glaube, dass ganz viele unterschiedlich stark damit zu tun haben. Mit diesem Thema falsche Demut, falsche Selbstverleugnung. Und ich muss sagen, ich habe einen langen Prozess durchgemacht, eigentlich fast mein gesamtes Leben, auf der Suche nach einer Lösung für diese Probleme. Ja. Okay, ich fange mal an. Also meine Geschichte. Ich hoffe, ich werde nicht... Ich habe eine Stoppuhr hier, aber die funktioniert gar nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Start. Warum? Naja, egal. Ist okay. Ich krieg, also, ihr könnt mich ja erinnern. Oder wenn ihr einschlaft, merke ich das. Wenn ihr einschlaft, merke ich das. Also, meine Geschichte. Ich habe schon als Kind, also ich bin ein relativ zartes Gemüt gewesen, habe mich nie, im Gegensatz zu meinem älteren Bruder, in Schlägereien verwickelt, war nie jemand, der so gleich auf die Klappe gegeben hat, wenn jemand gemuckt hat oder so. Also ich war eher so der Entspannte und habe mich versucht rauszuhalten. Ne? War auch feige in vielerlei Hinsicht, wenn ich das heute so betrachte. Ich versuche meinen Söhnen etwas anderes beizubringen. Ne? Ja, man muss für sein eigenes und für das Recht der Schwachen einstehen, nicht wahr? Und ich war eher das Gegenteil, wobei es natürlich auch Situationen gegeben hat, wo ich ausgeflippt bin, aber das war eher eine Seltenheit. Mein Bruder war da ganz anders gestrickt. Also ich war ziemlich sensibel und hatte schon als Kind ganz viel mit Schuldgefühlen zu tun. Ja, also das Gefühl, ah, da hast du was nicht richtig gemacht. Das hat mich dann beschäftigt, tagelang. Ich habe mich relativ früh bekehrt, bin Christ geworden. Und ich muss sagen, bei dem ersten Bekehrungserlebnis wurde ich von Gott mit einer Freude überschüttet. An diesen Tag kann ich mich sehr gut erinnern. Mit einer Freude, mit einer Leichtigkeit überschüttet. Die hat mich richtig umgehauen. Ja, ich habe gemerkt, dass Gott in meine kleine Seele, damals als 6-Jähriger, 7-Jähriger, irgendwie sowas, Zeit ungefähr, in meine kleine Seele hineinkam und mich wirklich frei machte. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Ich glaube, seitdem hat Gott mich auch nie wieder losgelassen. Also ich habe, Gott sei Dank, mein Bruder hat zum Beispiel, also ich vergleiche mich immer wieder mit meinem Bruder, weil er so das Gegenstück in der Familie war zu mir. Er hat einen riesen Umweg damals gemacht, hat nichts mehr mit Gott zu tun gehabt und wollte auch nicht. Und ich war so eher der dran geblieben ist. Aber ich hatte dafür eine Menge andere Probleme, die er Gott sei Dank nicht hatte. So, also ich war schon als Kind sehr sensibel, habe ein sehr starkes Bewusstsein von falschen Dingen gehabt, die bei mir waren, aber auch von anderen. Ja, Gewissenskonflikte gehörten zu meinem ganz normalen Dasein. Gewissenskonflikte. Ich hatte ein überschärftes Gewissen. Viele Christen haben so ein Gewissen. Für manche ist das ein Problem. Andere versuchen das irgendwie loszuwerden, zu überspielen. Andere steigern sich da hinein. Und ich war jemand, der das immer versucht hat, die Lösung zu finden. Für einen Gewissenskonflikt. Ja? Ich habe schon als Kind dann bei meinen Eltern Sünden bekannt. Habe gesagt, oh, da habe ich was Verkehrtes getan und so weiter. Für meine Eltern muss das komisch gewesen sein, ein Stück weit. Obwohl sie aus ihrem Hintergrund natürlich auch viel solche Leute kannten. Ne? Und diese ständigen Gewissenskonflikte haben mir eine Menge von der kindlichen Unbeschwertheit geraubt, von der Freude, die ein Kind eigentlich haben sollte. Von dem Nicht-Nachdenken, ja, auch wenn man was Falsches macht, auch wenn man sündigt, auch wenn man etwas tut, was vielleicht jemand verbieten könnte. Versteht ihr? Es sind oft unausgesprochene Gesetze, denen ich gefolgt bin. Und ich wollte irgendwann, als ich älter wurde, ich wollte Gott gefallen. Ich wollte ein guter Christ sein. Das Problem war, ich kannte Gott nicht. Ich kannte Gott überhaupt nicht. Hätte ich ihn gekannt, hätte ich sicherlich auf vieles ganz anders reagiert. Später, als ich Gott kennenlernte und den Vater kennenlernte, haben sich viele Dinge, viele Einstellungen geändert. Es gab eine Menge, ich sag mal, also der Feind, wir haben einen Feind als Christ, der hat eine ganz besondere Strategie, diese Leute zu beschäftigen, solche Leute wie mich. Leute, die ein scharfes Gewissen haben, die sensibel für viele Dinge sind. Der Feind hat eine Strategie, diese Leute zu beschäftigen. Und er raubt ihnen damit die Kraft für das Wesentliche im Leben. Und er hat mich damals schon als Kind, als Teenager vor allem unglaublich beschäftigt mit mir selbst. Ich habe mich äußerlich entwickelt und äußerlich habe ich eine Menge Sachen gemacht. Ich habe schon früh Musik gemacht. Ich war in der Kinderstunde, in der Teenie, in der Jugendgruppe damals in der Gemeinde aktiv, habe eine Menge Sachen gemacht, habe auch mit Freunden Sachen unternommen. Das war so der äußere Prozess. Innen hat sich eine Welt in mir abgespielt, eine ganz andere Entwicklung, die keiner natürlich so in der Form erlebt hat, wie ich sie, ist doch klar. Aber das waren wie zwei Welten, in denen ich gelebt habe. Und vor jeder Entscheidung, egal ob sie groß, ob sie klein war, vor jeder Entscheidung, die irgendwas mit meinem, mit meinen Wünschen, mit meinen Hobbys, mit meinen Zielen zu tun hatte, bin ich durch die Hölle gegangen. Und immer wieder die Frage, ist es der Wille Gottes? Ja? Will Gott das? Wo will Gott dich haben? Hat Gott das für dich will er dir das schenken oder vielleicht nicht? Bist du krank? Vielleicht ist es der Wille Gottes, dass du krank bist. Vielleicht auch nicht, versteht ihr? Immer die Frage. Und das Problem bei dieser Sache ist, dass es sehr geistlich ist. Es ist unglaublich. Es klingt unglaublich fromm, diese Konflikte, diese ständigen Fragen. Ne? Und man denkt, ich dachte tatsächlich, es gilt herauszufinden, ob Gott das will. Es gilt, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Dann kann mir nichts passieren und dann bin ich ein guter Christ. Und ich wollte wirklich ein guter Christ sein. Und warum so etwas überhaupt in solchen jungen Menschen, in vielen Christen heranwachsen kann, diese Art, das ist eigentlich eine Form von einer, ich würde fast sagen, eine Neurose, eine kranke Form, sich selbst zu reflektieren, ständig über sich nachzudenken, ständig abzuwägen, immer einen Gewissenskonflikt zu haben bei Sachen, die andere völlig locker wegstecken würden, die einfach machen würden. Warum kann so etwas überhaupt wachsen in ganz vielen jungen Christen? Weil es in der religiösen Welt, in der evangelikalen Welt, wo auch immer, wo ein religiöses System aufrechterhalten wird, wo es genau darum geht, dass man Menschen hat, die genau das tun, was einem gesagt wird. Die nicht überlegen, beziehungsweise die dem Gesetz, das vorgeschrieben ist, oft sind es unausgesprochene Regeln, die in Kirchen vorherrschen, die in religiösen Systemen vorherrschen, die müssen einfach befolgt werden. Das sind über Generationen entwickelt sich ein geistliches Missbrauchssystem, in dem man, wenn man alles richtig macht, wunderbar aufsteigen kann. Man hat keine Probleme, man bekommt Bestätigung. Wenn man rebelliert, dann ist man natürlich raus. Dann macht man sein eigenes Ding. Und in der Regel waren die Leute, die irgendwann als Teenies ausgestiegen sind aus der Kirche, die haben sich dann auch nicht erlaubt, an Gott zu denken. Für die war das abgeschlossen. Es gab kein Dazwischen. Entweder man war in der Kirche oder man war draußen. Versteht ihr? So, und wenn du drin warst, dann musste man dem Bild entsprechen. Ich war nie in so einer extremen Kirche, aber der Hintergrund, aus dem ich komme und aus dem viele andere Christen kommen, der ist perfekt dafür. Das ist wie ein Nährboden für diese Art von Charakteren. Also immer die Frage, ist es der Wille Gottes? Und mit diesem Prozess verlernte ich irgendwann zu träumen. Meine Träume zu verfolgen. Echte Ziele, die mir Freude bereiten würden, in Angriff zu nehmen. Gott war für mich irgendwann nur noch ein Spielverderber. Ich wusste schon, sobald ich irgendwas hatte, egal ob es ein Hobby war oder irgendein Event, auf das ich mich freuen würde, bei vielen Sachen war das so, nicht bei allen, aber so wichtige Dinge, da wusste ich schon, es war vorprogrammiert, dass ich einen Konflikt damit haben würde. Ich wusste jetzt schon, oh Mann, Ich habe mich schon davor gefürchtet, wenn du das jetzt ins Auge fasst und die Sache, die dir Spaß macht, früher oder später wirst du richtig anfangen zu denken und du wirst wieder diese Stimmen hören, die dir sagen, naja, ob das der Wille Gottes ist, ob das mal nicht zu einem Götzen wird, ne? Ob das mal nicht dazu führt, dass du stolz wirst. Ja? Ich kannte diese Stimmen so gut, sie gehörten so zu meinem Leben dazu. Und im Prinzip konnte ich Gott nur gefallen, wenn ich einfach aufgab, Dinge, die mir Spaß machen. Versteht ihr? Einfach aufgeben, sich selbst verleugnen. Und da war ich genau an dem Punkt. Und dann dieser Begriff, wenn du dich selbst verleugnest, ist ein sehr biblischer Begriff, etwas sehr Gutes, war so krankhaft besetzt von so vielen negativen Emotionen. Gott war so ein Spielverderber, der im Prinzip nur dann mit dir zufrieden ist, wenn dir nichts Spaß macht. Das klingt abstrus, das klingt krank, aber ich glaube, dass viele Menschen, vielleicht nicht so intensiv wie ich, aber viele Menschen ein ähnliches Bild haben von Selbstverleugnung, von Demut, von einem Gott, der dich durch Leid schickt, der dir eine Menge Sachen wegnimmt, der eigentlich immer dagegen ist, wenn du wirklich anfängst zu fliegen, anfängst zu träumen. Ich glaube, dass viele Christen ein ähnliches Bild haben. Und gerade wenn es Dinge sind, die nicht so geistlich sind. Bei mir waren das Hobbys, Musik, Angeln, eine Menge andere Sachen, die nicht geistlich waren. Versteht ihr? Klar, das ist lächerlich. Für den anderen ist es vielleicht, keine Ahnung, irgendwas mit Computern, ein Sport, ne, der total wichtig ist für einen Menschen, vielleicht in bestimmten Phasen des Lebens, wo man sich anfängt damit zu identifizieren, sich weiterentwickeln will. Und dann kommen diese Gedanken, dann kommen diese Konflikte, die man innerlich führt. Ich hatte keine unbeschwerte Kindheit aus dieser Sicht heraus. Und die Anklagen des Teufels habe ich vertauscht mit der Stimme des Heiligen Geistes. Ich kannte den Unterschied nicht. Was ist der Heilige Geist? Es gab immer diese Stimme, versteht ihr? Diese Stimme war eigentlich nie positiv, aber sie war so christlich. Sie war so echt. Sie war so geistlich. Und alles, was ich gesucht habe als Kind, als Teenie vor allem, war Frieden. Ich wollte endlich Frieden haben. Ich wollte endlich frei sein. So, und was tut man, wenn man ständig das Gefühl hat, da musst du was bekennen. Da ist eine Schuld, die lastet auf dir. Da musst du deine Sünden in Ordnung bringen. Vor allem zu Menschen, das war immer so ein Punkt. Vor Gott irgendwas zu bekennen, das war für mich so, naja gut, der kann sich ja sowieso nicht wehren dagegen sozusagen, da sind ständig irgendwelche, die ihm was bekennen. Der hat auch kein Problem damit, er ist ja am Kreuz gestorben. Aber den Menschen, da muss ich alles in Ordnung bringen. Das war für mich immer dieses, und immer wieder, wenn eine Sache abgeschlossen war, ich irgendwas bekannt hatte, ich irgendwas gemacht habe, um mein Gewissen zu entlasten, da war das Gefühl, boah, das ist der Friede. Das ist das, wo ein Christ eigentlich sein muss, nicht wahr? Da fühlte ich mich, da hast du was erreicht. Nur das Problem war, es wird nicht lange dauern, bis das nächste kommt. Und so war ich ständig auf der Suche nach Frieden. Und ich habe mir die Tage nochmal die Biografie von C.S. Lewis angeschaut. Und ich will mich mit ihm nicht vergleichen, zumindest nicht auf der Ebene, wo er vor allem gewirkt hat, klar. Aber die Prozesse, die er durchgemacht hat. Sein Buch heißt, die Biografie heißt Überrascht von Freude. Und er hat im Prinzip sein ganzes Leben, bevor er Christ wurde, nach Freude gesucht. Und er hat es in vielen Sachen gefunden oder meinte zumindest, die Freude gefunden zu haben und wurde immer wieder enttäuscht. Für ihn war das Literatur. Es war die ganze Welt der Intellektuellen, ne? Die Welt der Mythen. Und man findet schon eine, wenn man so etwas interessant wird, eine unglaubliche Begeisterung daran. Aber er hat gemerkt, dass das nicht die Freude ist, die er eigentlich gesucht hat. Und so war das bei mir mit dem Frieden. Und auch mit der Freude. Friede und Freude gehen ja in der Regel irgendwie miteinander. Und ich befand mich in diesem Kreislauf von Gewissensbissen zur Entlastung des Gewissens. Und dann wieder, Gewissen wird beschwert, du entlastest dich. Niemand konnte mir helfen, nicht wirklich. Leute, die um mich herum waren, selbst wenn ich mich öffnete, die konnten das nicht erkennen in der christlichen Landschaft, wo ich war. Die, vor allem wenn ich erzählte, ja, ich habe da eine Sünde und so weiter, das klingt gut, nicht wahr? Das ist gut, ja, bekennen Sie, komm. Das ist christlich, das ist schön. Keiner hat gemerkt, dass da eine Menge Dämonen waren, die mich richtig fertig gemacht haben. Und ich bin zeitweise fast wie ein lebendig Toter rumgelaufen. Irgendwann war ich dann so weit, dass ich dachte, ich bin eigentlich kein Christ, weil ich so massive Zweifel hatte an dem, wie Gott ist, dass er jemanden als Sohn annimmt und ihn nicht wieder abstößt. Das war nicht in meinem Denken drin. Und ich war gefangen in meiner Seele. Wie viele Christen sind gefangen in ihrer Seele? In dem, wo sie eigentlich raus möchten, aber nicht können. Und dann und die eigentlichen Probleme, die eigentlichen Sünden, beziehungsweise die eigentlichen Dinge, die wichtig gewesen wären für mich, die sind völlig außen vor geblieben. Dass ein Junge in dem Alter mit 14, 15 Jahren eigentlich ein Vorbild braucht, etwas, wo er hin will, etwas, wo er sich selbst mit identifiziert, das war bei mir nicht, versteht ihr? Zumindest nicht in der Form, dass es mich hätte frei gemacht oder glücklich gemacht. Und dann irgendwann kam der Moment, wo ich anfing, die Freiheit zu sehen. Das waren im Prinzip Sachen, die Gott mir zeigte in der Bibel, aber auch durch ein anderes Buch, wo ich merkte, oh, dieses Problem habe ich ja nicht alleine. Oder zumindest gibt es das in ähnlicher Form, wo ganz anders. Erstmal habe ich Bibelstellen, wie zum Beispiel die Situation, wo Mose, der aus Ägypten flieht in die Wüste, nachdem er da richtig gescheitert ist mit seiner Anmaßung, ich bin ja dafür da, dass ihr gerettet werdet, ihr, und ihr erkennt mich nicht als euren Retter, ihr Israeliten. Und dann ist er raus, hat da jemanden umgebracht und gibt eigentlich alles auf, stirbt. Ne? In seiner Seele. Er hat das Ziel, dass er irgendwann mal ein Retter von diesem Volk Israel, das da eigentlich geknechtet und geplagt wird, dieses Ziel war so weit weg, dass er selbst als Gott ihn aufrüttelt und sagt, jetzt ist die Zeit da, dass er sich überhaupt nicht damit identifizieren kann. Nö, schick jemand anders. Und da gab's eine Stelle, die ich richtig interessant fand. Gott sagt nämlich, natürlich hatte Mose Angst. Er hat jemand umgebracht, irgendeinen von diesen Aufsehern. Er wusste, dass das, wenn er da geblieben wäre, wahrscheinlich sein Tod bedeuten würde. Ne? Eine Strafe. Und was sagt Gott ihm, als er das anspricht? Mit dieser Last, mit dieser Altlast, die da in Ägypten immer noch war, sozusagen. Er sagt zu ihm, die Leute, geh nach Ägypten, die Leute, die dir nach dem Leben trachten, sind alle tot. Ist jemandem diese Stelle schon mal aufgefallen? Die Leute, die dir das nachtragen, die gibt's alle nicht mehr. Geh jetzt, ist okay. Ich hätte gesagt, aber Gott, warte mal, da sind doch die Verwandten von dem bestimmt und die, ich muss doch diese Schuld begleichen, ich kann das nicht. Nein, ich habe jemanden umgebracht. Und Gott sagt einfach, geh, ist okay, mach das. Und da dachte ich, einen Moment mal, so einfach vor allem jemand umgebracht. Ich habe noch nie jemanden umgebracht, aber wenn ich jemanden umgebracht hätte, das würde mir, ich hätte nie wieder eine Chance, ein normaler Mensch zu sein, weil ich mich auffressen würde. Ne? Und Gott sagt, die dir nach dem Leben trachten, sind weg. Also von daher ist kein Problem. Natürlich war das ein Problem, natürlich war das eine Sünde, ist klar. Aber wie Gott damit umging, war für mich so fremd. Das war die eine Stelle, wo ich verstand, irgendwie scheint Gott das mit vielen Sachen, die ich ganz anders wahrnehme, dass Gott damit anders umgeht. Die zweite Stelle war, Elisa heilt den Hauptmann, weiß gar nicht aus welchem, Syrien oder wo, diesen Naaman, der Aussatz hat, und dann hört er, ja, da ist ein Prophet in Israel, geht zu dem und der kann dich heilen, er geht dahin und der lässt ihm sagen, tauche dich 7-mal im Jordan unter und so weiter. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Er macht das dann und erst ist er widerwillig, aber macht das dann und wird geheilt. Und dann kommt er zurück, will dem Geschenke geben, dem Elisa, und Elisa sagt, nein, mache ich nicht. Aber, und dann gibt's da ein kleiner Gesprächsfetzen. Und das finde ich auch wieder interessant, wie Gott wirkt. Er zeigt uns oft Dinge, die überhaupt nicht das Wesentliche an der ganzen Geschichte sind. Das Wesentliche ist, dass er geheilt wurde, nicht wahr? Und dass Gott groß ist, dass er gut ist und so weiter. Aber dann sprechen die miteinander und dieser Naaman sagt ihm, du, hör mal, Elisa, ich habe jetzt ein kleines Problem. Jetzt bin ich ja Christ sozusagen, glaube an den Gott Israels und gehe jetzt wieder zurück in meinen Job. Und da muss ich meinem König die Hand stützen, wenn er seine Götzen anbetet. Das heißt, ich muss wieder zurück in diesen Götzentempel und muss wieder den gleichen Job machen, wie ich ihn immer gemacht habe. Wie kann ich das jetzt mit meinem Gewissen vereinbaren? Und die richtige Theologie wäre, du musst deinen Job aufgeben. Du musst da raus. Nicht wahr? Das wäre richtig. Du musst dich selbst verleugnen. Was sagt Elisa ihm? Geh in Frieden. Das passt. Und da dachte ich, hallo? Gott, wie kannst du das machen? Versteht ihr? Das ist ein Götzendienst. Das ist ja eine schreckliche Sünde. Und er macht sich mit dem eins, mit diesem König, der da steht und diesen Götzen anbietet. Das geht nicht. Er muss da einen Schnitt machen und sagen, nein, ich kann das nicht mehr länger tun. Ich bin jetzt Christ und ich kann hier nicht länger arbeiten. Nein, Elisa sagt zu ihm, der Herr wird es dir nicht nachsehen, mit anderen Worten, geh in Frieden. Hab Frieden, Frieden. Das war für mich sowieso ein Fremdwort. Geh in Frieden. Und dann nimmt er noch ein bisschen Erde mit aus Israel und zieht seines Weges. Und das war für mich, da habe ich wirklich in meiner Seele angehalten und dachte, ein Moment mal, wie kann Gott, ist Gott scheinbar vielleicht, ist er vielleicht doch anders? Geht er vielleicht doch anders mit seinen Kindern um? Als ein Spielverderber, als jemand, der im Prinzip nur glücklich ist, wenn du unglücklich bist oder wenn du alles aufgibst und dich selbst wegrationalisierst, es dich gar nicht mehr gibt, wie das Salz in der Suppe, das sich auflöst. Und das waren so zwei Bibelstellen, da habe ich erstmal angefangen zu denken, okay, Gott ist vielleicht doch anders. Und eine weitere Stelle, und die hat mich dann wirklich zum Nachdenken gebracht, war eine Textstelle in einem Buch. Das Buch heißt Gott unter den Zulus von, das ist ein Volk in Afrika, in Südafrika meine ich, wo Erlo Stegen eine mächtige Erweckung damals erlebte, in den Mitte des 20. Jahrhunderts, 60er, 70er Jahre war das. Das Buch ist von Kurt Koch. Ja, und da gab es also eine Menge Zeugnisse von Wundern, von Dingen, die Gott, also es ist ein sehr charismatisches Buch einerseits, es beschreibt diese Erweckung, die ist schon sehr, das war schon eine heftige Erweckung damals in Afrika, und da wird viel von Zauberei, viel von davon geschrieben, wie Dämonen sich äußern und wie Gott befreit, wie Gott heilt, total verrückte Geschichten, absolut verrückt. Und eine Stelle, da ging es um eine Zauberin, eine Frau, die in so einer Zauberschule war, wo man diesen Leuten beibringt, wie sie, und ich meine, die können wirklich zaubern, ja. Das sind wirklich Sachen, die real sind, die total verrückt sind. Da sterben Menschen bei, das sind, also damit ist wirklich nicht zu spaßen. Und diese Frau, die hat eine bestimmte Rituale, und dann stand da in diesem Buch, diese Rituale gleichen den alttestamentlichen Ritualen. Das heißt, Opferungen und so weiter von Tieren, und dabei wurde Kraft übertragen, das heißt, der das gemacht hatte, empfing eine Kraft und so weiter. Alttestamentliche, ähnlich wie im Alten Testament. Und dann gab es bestimmte Geister, die Aufgabe hatten, immer wieder zu sagen, also zu dieser Frau jetzt im Speziellen, da ist noch eine Schuld, die hast du nicht gesühnt. Da musst du um Vergebung bitten, damit du weiterkommst in deinem geistlichen Leben. Versteht ihr? Da ist noch, du musst noch bei dem und dem Verwandten um Vergebung bitten. Such noch nach einer Sünde. Du hast noch eine Sünde. Und da habe ich zum ersten Mal, und das war ja wirklich etwas Afrika. Ich meine, da sind die Dämonen, nicht hier, nicht wahr? Das war so, warte mal, das kennst du doch. Such nach der Schuld, und wenn du sie beglichen hast, wenn du um Vergebung gebeten hast, dann kommst du weiter. Dann wirst du Frieden finden. Und ich so, das kenne ich. Und dann steht da halt, dass die Frau das macht. Sie findet dann etwas, wo sie noch nicht bekannt hat, und ist zu ihrem Mann gegangen, hat gesagt, ja, das erste Kind, das ich habe, ist nicht von dir. Der Mann der Mann war gutmütig und vergab ihr, und dann ging es weiter. Dann kam das nächste, und sie musste wieder eine Schuld bekennen und irgendwo hinfahren und eine Sache machen, und nur damit sie halt weiterkam. Und dann, diese Frau fand aber nie den Frieden, ne? Die drehte völlig durch und suchte endlich Befreiung von diesem ewigen Kreislauf, der sich demütigen, sich selbst verleugnen, sehr christlich, und suchte irgendwie die Freiheit, den Frieden, endlich mal zu sagen, ich bin angekommen. Und auf dieser Suche hörte sie halt von dieser Kirche. Sie hat versucht, hinzugehen. Jedes Mal, wenn sie in diese Kirche ging, wurde sie ohnmächtig. Hat also nicht wirklich funktioniert, bis sie dann diesen Pastor Erlo Stegen da traf. Und dann wurde sie frei nach bestimmten Gebeten und so weiter. Also, und das Interessante für mich war, dass ich zum ersten Mal merkte, in einem ganz anderen Kontext, da ist jemand belastet, dämonisch. Es hat mit Zauberei zu tun, es hat mit Krankheit zu tun, also in der Seele. Und ich habe so eine Parallele gesehen zu mir, wo ich merkte, boah, kann es sein, zum ersten Mal wirklich diese Frage, kann es sein, dass der Zustand meiner Seele etwas Ähnliches hat oder ähnlich angegriffen ist von Geistern und von ein Ziel des Teufels und nicht christlich? Die ganzen Minderwertigkeitskomplexe, das Aufgeben von Träumen, von Zielen, kann es sein, dass das gar nicht so Gott ist, dass du gar nicht so geistlich bist, wenn du das tust? Steht ihr? Dass du da jemandem auf dem Leim gehst? Und da habe ich, da fing mein Weg der Befreiung an. Und Gott, es heißt ja nicht, dass in all diesen Irrungen und Wirrungen nicht Gott auch war. Gott ist in dem drin, versteht ihr? Gott war auch in meinen Prozessen drin. In der ganzen Entwicklung, die ich durchgemacht habe, Gott war da drin. Gott macht aus etwas, was für uns ein Riesenproblem ist, wo wir uns vielleicht vollkommen von Gott auch wegentfernen. Gott kann etwas Gutes daraus machen. Er ist nicht jemand, der dann daneben steht und zuguckt. Ja, sondern er gibt dir ständig, und diese Parallele sehe ich eben auch, C.S. Lewis beschreibt das im Prinzip genauso. Er konnte sich am Ende, bevor er sich bekehrt, gar nicht mehr retten vor den ganzen Angriffen, die Gott auf ihn abgesehen hatte. Hinter jeder Ecke, in jedem Buch tat sich irgendwas auf, was ihn auf Gott stieß. Gott war so skrupellos, dass er ihn regelrecht richtig einfing. Ne? Er wollte sich gar nicht bekehren. Er wollte Atheist bleiben, aber es ging nicht. Und so war Gott in all dem drin. Das Resultat von dieser falschen Art, sich zu demütigen, Dinge aufzugeben, ist eigentlich, dass wir das, wofür wir berufen sind als Christen, dass wir das vollkommen außer Acht lassen. Wir sind so damit beschäftigt, geistlich zu werden und den unausgesprochenen Regeln zu folgen, alles richtig zu machen und versuchen, Frieden und Freude zu finden, dass wir das, wofür wir eigentlich berufen sind, was Gott eigentlich auf unser Leben gelegt hat, vollkommen außer Acht lassen. Wir haben gar keine Zeit dafür. Weil es so geistlich erscheint, dass wir, der Prozess, den wir in unserer Seele machen. Der Teufel treibt sein Unwesen und nutzt die Gewissenhaftigkeit und die Sensibilität vieler Christen aus und füttert sie dazu noch mit der richtigen, in Anführungsstrichen, Theologie in der Gemeinde und macht sie damit unbrauchbar für das Reich Gottes. Menschen, die keine Perspektive haben, so wie ich sie nicht hatte, keine geistliche Perspektive, kein Selbstbewusstsein, versteht ihr? Menschen, die kein Selbstbewusstsein haben im Reich Gottes, sind untauglich für das Reich Gottes. Satan hat mich auf Schlachtfelder gezogen, hat mich so beschäftigt mit mir selbst und damit Frieden zu finden. Und immer wieder hatte ich natürlich diese Erfolgserlebnisse, dass ich da, wo ich eigentlich zu kämpfen hatte, das, was ich eigentlich verfolgen sollte, überhaupt nicht mehr gesehen habe. Null. Und dabei habe ich mich sehr geistlich empfunden. Und andere Leute, die das beobachtet haben, die natürlich nur gesehen haben, oh, guck mal, wie demütig der ist, die haben mich im Prinzip bestätigt. Haben gesagt, ja, das ist eigentlich richtig. Sowas haben wir noch nie gesehen. Du bist eigentlich ein toller Christ. Versteht ihr? Und dabei haben sie natürlich nicht gesehen, in was für einer Hölle ich lebte. Und der Teufel machte mich völlig untauglich für das Reich Gottes. Und für Leute, die nicht in der Gemeinde waren und diese das in mir sahen oder irgendwie merkten, das ist komisch. Diesen Leuten habe ich ein Bild von einem Christen präsentiert, das sehr unattraktiv war, das teilweise abstoßend ist. Im Prinzip war mein Leben und das Leben von Christen, die Ähnliches erleben, kraftlos. Ich zähle jetzt mal so ein paar Eigenschaften auf, die ein solches Christleben, mit denen man ein solches Christleben beschreiben könnte. Kraftlos, verweichlicht, ängstlich. Die Angst davor, nicht den Willen Gottes zu tun, treibt einen in den Wahnsinn. Versteht ihr? Die Angst davor, dass Gott das nicht mag und dass du nicht gesegnet bist, wenn du das machst, macht einen verrückt. Ich meine, im Prinzip ist das ein geistliches Missbrauchssystem, in dem diese Gedanken sehr stark vorherrschen. Und selbst wenn man da raus ist, nach Jahren, das, was hier drin ist, kriegt man nicht einfach so raus. Also auch wenn man aus einer Kirche austritt. Ja. Und manchmal hat es nichts mit der Kirche zu tun, sondern mit meinen Vorfahren, mit Generationen von Leuten, die so gedacht haben, die da gar nicht raus konnten. Und ich habe eine Menge davon mitgekriegt, ohne dass ich es wollte. Manchmal sogar ohne, dass die Kirche das bestärkt, in der ich bin. Also kraftlos, verweichlicht, ängstlich, Minderwertigkeitsgefühle, rastlos, man findet keine Ruhe, man jagt dem Frieden und der Freude nach, obwohl Jesus ja gekommen ist, um uns Freude im Überfluss zu geben. Eine der wichtigsten Botschaften Jesu im Evangelium, in den Evangelien ist Freude. Und selbst das, was er durchlitten hat, war auf die Hoffnung und die Gewissheit der zukünftigen Freude gegründet. Alles, was Jesus tat, und im Hebräerbrief, in dem Psalm steht, dass er mehr Freude hatte als alle Mitmenschen. Als im Prinzip alle Menschen. Freude war eines der wichtigsten Ziele und Jesus hat das gezeigt. Damit eure Freude völlig wird, sagt er seinen Jüngern, bittet den Vater und ich werde es euch geben, damit eure Freude völlig wird. Das war für mich nicht greifbar, das war nicht echt. Dieses rastlose Leben, nach Freude und nach Frieden jagen und sie dennoch nicht finden. Ich hatte keinen ernstzunehmenden Einfluss auf meine Umgebung. Also im Sinne von, dass ich Leute tatsächlich angesprochen hätte. Klar hatte ich viele Gespräche über Jesus und so weiter. Und das haben auch Leute, ja. Aber der Einfluss, allein wenn Leute mit mir waren oder wenn Leute mich kennengelernt haben, der Einfluss, dass sie gesehen haben, ey, der lebt ein so ausgeglichenes inneres Leben, strahlt einen Frieden aus, den will ich auch haben. Hatte ich nicht. Verklemmtheit, dass man als Christ verklemmt ist. Beruflicher Erfolg, wirklich das Streben nach Exzellenz, also nach etwas, das Verlangen, genial zu sein in dem, was man tut, das hätte ich mir nie erlaubt. Versteht ihr, warum? Warum sollte ich das, wenn ich es nachher sowieso aufgeben muss? Denn es könnte ja zu meinem Götzen werden. Es könnte mich ja wegbringen von Gott. Wozu soll man sich beruflich... Und dann hat mir mal später ein Missionar gesagt, ja du, hör mal, als wir in Russland gelebt haben, auch so ein Russlanddeutscher, als wir in Russland gelebt haben, war für einen Christen die Perspektive, einen erfolgreichen Beruf zu haben, das war von vornherein ausgeschlossen. Man hat sich damit vollkommen abgefunden, Chauffeur zu werden oder auf dem Feld zu arbeiten, in der Kolchose, das war völlig normal. Versteht ihr? Man hat überhaupt nicht in den Kategorien gedacht, ich werde ein Arzt, ich werde ein Polizist oder ich werde Politiker als Christ. Vergiss es. Also, und das waren Generationen von Leuten, die vor mir gelebt haben, die das in ähnlicher Weise gelebt haben. Das war im Kommunismus halt, ne? Ich meine, die studiert haben und so weiter, die kamen auch in Riesenprobleme oft mit ihrem, in Konflikte mit ihrem Glauben, ne? Und ich hatte auch keine besonderen beruflichen Ambitionen, überhaupt nicht. Keine Freude, ein Christ ohne Freude. Man lebt in einer christlichen Subkultur, wo man Gleichgesinnte hat. Ich war nicht Salz. Meine Rede war nicht gesalzen. Paulus sagt an einer Stelle, achtet darauf oder sorgt dafür, dass euer Reden immer mit Salz gewürzt ist. Dass ihr Argumente habt. Dass ihr schlagfertig seid in dem, was ihr vertretet. Nämlich euren Glauben. Ich war kein Licht. Kein hell scheinendes zumindest. Ich hatte kein siegreiches Leben im Glauben. Ich war krank an meiner Seele. Ich war gezeichnet von Scham. Unfähig für etwas zu kämpfen, wirklich für etwas einzustehen. Das fängt schon da an, bin ich als Kind fähig, mich zu verteidigen. Na, war ich nicht. Nur wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, dann macht man mal Sachen, ne? Aber so in der Regel, nur wozu? Man läuft weg. Wie viele Christen gibt es, die weglaufen? Versteht ihr? Die weder für sich noch für andere kämpfen. Wie viele Christen gibt es, die ihr Schicksal, sage ich jetzt mal, einfach akzeptieren und sagen, tja, dann bin ich halt krank, dann ist es wahrscheinlich Gottes Wille. Es gibt auch andere Fälle, ich will das nicht pauschalisieren, aber wo Gott wirklich auch etwas zulässt und wo man Gott darin findet, versteht ihr? Gibt es auch. Aber ich rede jetzt gerade nicht von den Fällen, sondern von der Mehrheit der Fälle, wo man sein Schicksal einfach akzeptiert, kampflos hinnimmt. Könnt ihr euch einen Soldaten vorstellen, der so denkt? Ja, dann bricht der Feind halt in mein Land ein, dann werden Frauen halt vergewaltigt und Kinder umgebracht, dann wird mein Dorf halt niedergebracht, dann ist es so, dann ist es wahrscheinlich Gottes Wille. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir alle als Christen, wenn wir Christen sind, werden mit Soldaten verglichen, mit Leuten, die einen Kampf haben, die einen guten Kampf kämpfen. Und ich war nicht so ein Soldat. Unfähig für etwas zu kämpfen, Angst, seine Meinung zu sagen. Wie viele Christen gibt es? Und ich war einer davon, die Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Ich hatte keinen Ehrgeiz, kein Streben nach etwas Höherem. Und Satan brachte mich dazu, aus geistlichen Gründen meine Berufung und meine Begabung zu verleugnen. aufzugeben. Aus Angst, etwas Falsches zu tun, stolz zu sein oder irgendein Götzenbild zu haben neben Gott. Und ich merke gar nicht, wie ich dabei dem Götzenbild, dieses falsche Gottesbild, ständig diente und ihm ständig Opfer darbrachte. Um diesem Etwas, diesen Dämonen, sie ruhig zu stellen. Hatte ich eine Schuld? Ne? Für mich war der Heilige Geist der Ankläger. Der Ankläger, die Stimme des Anklägers war für mich so vertraut und ich dachte, das muss der Heilige Geist sein. Und ich musste dieser Stimme Opfer bringen, ständig gehorchen, damit ich Ruhe hatte. Und der Prozess der Befreiung ging einher mit einer Veränderung meines Gottesbildes. Ich musste Gott erst richtig kennenlernen, um überhaupt frei zu leben. Vorher war ich, in Römer 12 lesen wir, dass wir Gott wohlgefällige Opfer sein sollen. Unsere Leiber darbringen als Gott wohlgefällige Opfer. Ein freiwilliges Opfer. Ich war kein freiwilliges Opfer. Mein Christsein war ein Zwang. War etwas Unfreiwilliges. Und sich freiwillig hingeben für Gott, das kannte ich überhaupt nicht. Und C.S. Lewis sagt, Gott ließ mich zu den falschen Göttern gehen, bevor er Christ wurde. Gott ließ mich zu den falschen Göttern gehen, der Leidenschaft oder der Literatur, was auch immer, der Mythologie, das, was ihn wirklich interessierte. Damit ich Grundlegendes über die Anbetung lernte, um dann zu ihm zurückzugehen und den wahren Gott anzubeten. Etwas paraphrasiert. Versteht ihr die Aussage? Gott ließ mich zu den falschen Göttern gehen, damit ich überhaupt lernte, was Anbetung heißt. Damit ich nachher wieder zurückkam. Da würde ich sagen, Gott bewahre. Das könnte mir nie passieren als Christ. Wie kann die falschen Götter? Dann gebe ich lieber alles auf, um den richtigen Gott anzubeten. Und ich merkte gar nicht, wie ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ständig falsche Götter anbetete. Diese falschen Götter hießen Angst, die hießen schlechtes Gewissen, Bibelstellen, die hießen, Gott hat uns durch sein Blut befreit von dem schlechten Gewissen. Dachte ich, das ist nicht wahr. Natürlich habe ich es so nicht gesagt. Ne? Habe ich gesagt, nö, das stimmt nicht. Ich kannte kein Leben ohne schlechtes Gewissen. Wo hat Gott uns befreit von einem schlechten Gewissen? Es gibt doch immer etwas, was wir bekennen können, immer etwas, wofür wir Buße tun müssen und so weiter. Nein, Gott hat uns befreit von einem schlechten Gewissen, gewaschen und rein gemacht. Und ich diente diesem Gott, diesen unausgesprochenen Gesetzen meiner Seele. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer, als wenn ich irgendein Hobby gehabt hätte, irgendetwas, was mich wirklich begeistert hätte, wo ich fröhlich gewesen wäre, auch wenn das ein falscher Gott gewesen wäre. Und ich dann irgendwann kapiert hätte, ey, Gott ist größer als das. Gott ist mehr, Gott ist besser. Ich gehe zu Gott zurück. Und Sislu sagt, Gott hat ihn da hingehen lassen, damit er etwas Grundlegendes lernt. Und diese Art von Denken, sie hätte mich fast, hätte Gott nicht Gnade gehabt und darin gewirkt in all meinen Prozessen, hätte mich fast um meine komplette Freude, um meine Berufung gebracht, die ich als Christ habe. Wir haben als Christ generelle Berufungen. Die sind zum Beispiel, Gott gibt uns einen Geist in 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott gibt uns einen Geist der Kraft, der Liebe, des gesunden Verstandes. Dazu, das sollen wir leben. Ja, da ermahnt Paulus den Timotheus und sagt, du hast Gaben, die Gott dir gegeben hat. Lass sie nicht sterben. Kämpf dafür. Entfache sie neu. Oder in 1. Petrus 2, wir sind auserwählt als ein Geschlecht von Königen und Priestern. Glaubt ihr, ich habe mich jemals als König gesehen? Als jemand, der herrscht in irgendeiner Form, egal ob es über meine Gefühle war oder über Situationen? Glaubt ihr, ich hatte jemals diese, aber wir sind dazu berufen. Aber für mich war es geistlicher zu sagen, ich bin ein Niemand. Und dann bin ich, wahrscheinlich ist das das Richtigste. Und dann bin ich der beste Christ. Gott sagt, nein, du bist ein König. Könige und Priester, ein heiliges Volk. Oder in 1. Korinther 7, wir sind zum Frieden berufen. Hatte ich das? Überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Wirklich echten Frieden. Eine Ruhe in Gott. Wir sind dazu berufen. Oder in Galater 5, zur Freiheit berufen. Hatte ich die Freiheit? Nein. Hat Gott mich dazu berufen? Ja. Aber es schien für mich viel christlicher, nicht frei zu sein. Oder in 1. Petrus 3, wir sind berufen, Segen zu erben und zu segnen. Matthäus 5, wir sind ein Licht der Welt, wir sind Salz. All das sind generelle Berufungen, die auf jedem Christen liegen. Jeder Christ hat diese Ziele von Gott vorgegeben bekommen. Jeder Christ. Und dazu kommen noch all die persönlichen Berufungen und Ziele, die Gott dir in dein Herz gibt. Begabungen. Ganz geschweige von diesen Begabungen, die wir, wenn wir dieses falsche Konzept von Demut und Selbstverleugnung haben, niemals als für uns relevant sehen werden. Gott sei Dank bin ich nicht da geblieben und Gott hatte einen Plan mit mir und ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die etwas anderes repräsentiert haben, die gezeigt haben, mit Gott leben kann auch ganz anders aussehen. Gott sei Dank. Und ich will uns ermutigen, dass wir, wenn ihr merkt, ich bin in bestimmten Schleifen gefangen, Wiederholungen in meinem Leben, die sich immer wieder, die mich immer wieder in eine Gefangenschaft führen oder irgendwie so einnehmen, dass ich nicht frei bin. Wenn wir das haben, und vor allem wenn du sensibel bist, wenn du merkst, das, was in mir vorgeht, ist mir total wichtig. Ich höre auf innere Stimmen. Ich bin nicht jemand, der einfach mit dem Kopf durch die Wand geht. Es gibt auch diese und die haben vieles leichter im Leben. Ja? Leute, die sich nicht viel scheren darum, was denkt der oder was ist mir egal, ich mache einfach mein Ding. Ne? Es gibt auch die haben es oft leichter. Aber die haben dafür andere Probleme. Aber wenn du jemand Sensibles bist, Gott will dich in eine Freiheit hineinführen, wo du Freude findest und wo du deine Berufung umarmst und sie tatsächlich als Ziel deines Lebens sehen kannst und sie verfolgst und dafür kämpfst. Das als Ermutigung. Ich bin fertig mit meiner Predigt. Ich hoffe, ihr konntet euch irgendwo ein Stück weit vielleicht wiederfinden. Aber lasst uns beten. Und ihr könnt reagieren, wenn du ein bisschen spielen willst oder ein Lied hast, darfst du es gerne tun. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und Gott, wenn ihr nie Probleme damit hattet, danken dafür, dass ihr überhaupt nichts damit zu tun habt. Wenn ihr in irgendeiner Form merkt, oh, ich kenne das, dann bringt das vor Gott und nehmt mich als Beispiel, dass es Lösungen gibt.